Coffee and Cameras, Episode 46. Heute spreche ich mit Elke Vogelsang. Man kennt sie vielleicht auch unter dem Namen Wiesel Blitz. So heißt nämlich ihr Instagram-Account, auf dem sie über 200.000 Follower hat. Elke ist vor allem für ihre Hundeporträts bekannt. Sehr nah, sehr authentisch, sehr frisch, sehr fröhlich und ja, fast schon menschlich, würde ich sagen. Ich scroll hier gerade so nebenbei nochmal durch. Es ist herrlich. Also schwer in Worte zu fassen. Bilder sagen immer mehr als 1000 Worte. Deswegen solltet ihr unbedingt mal bei ihr auf Instagram oder auf ihrer Webseite vorbeischauen, denn da hat sie auch sehr, sehr, sehr viele coole Hundebilder drin. Und in unserem Interview heute teilt sie einige spannende Einblicke in ihre Arbeit und ihren Weg als Fotografin, wie sie dahin gekommen ist, wo sie heute ist. Und sie teilt auch mit uns, wie sie Fujifilm X-Photographer geworden ist. Wir sprechen über den Tierschutz, über ihr Buch und über die Hundefotografie im Allgemeinen. Lass dir auf jeden Fall einen großen Kaffee raus, denn die Episode ist durchaus etwas länger geworden. Ich kann dir aber versprechen, es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben, denn da teilt sie nochmal einige spannende Tipps, die auch dir helfen, bessere Hunde- und Menschenfotos zu machen. Herzlich willkommen bei Coffee and Cameras, dem Fotografie-Podcast für alle, die ihre Fähigkeiten verbessern und ihre kreative Vision erweitern möchten. In jeder Episode entdecken wir, was gute Fotografie wirklich ausmacht. Also abonnier den Podcast und schnapp dir einen Kaffee. Wir haben einiges vor. Bist du fit und frisch und munter?
Sehr, ja. Du auch?
Ja, Kaffee Nummer 3, glaube ich.
Oh, okay.
Da
kriege ich das Zittern.
Da wird es dann so langsam. Ja, nein, mehr trinke ich auch heute nicht mehr. Also immer morgens volle Kanone und dann reicht mir das.
Ja, doch, also ich so 2 Kaffee und dann Party.
Ja, das ist doch schön. Party ist gut. Ja. Das ist doch schön. Elke, sag mal, wann haben wir uns eigentlich das erste Mal gesehen, habe ich überlegt, als ich mich so vorbereitet habe auf die Sendung.
Oh, das erste Mal vielleicht sogar schon auf der Fotokina, kann das sein? Da war also 2016 war ich auf jeden Fall auf der Fotokina. Und wann gab es dann noch? Wann gab es denn überhaupt die letzte Fotokina? Ich weiß es nicht, weil die Zeit vergeht. Es ist schlimm.
Also nach meinen Notizen, die hier stehen, wo auch immer die herkommen, weiß ich nicht mehr. Hier steht Fotokina, Fragezeichen, 2018, Fragezeichen.
Kann sein, ja. Also da war ich auch. Ja. Ja.
Weil ich weiß, dass wir beide Vorträge hatten auf dieser Fotokina. Und ich weiß, es war die Fotokina mit dieser riesen LED-Wand. Waren das, 7 Meter Diagonale oder sowas?
Genau. Da wird es gewesen.
Da haben die ja richtig übertrieben. Also ja, ich weiß, cool. Ich bin angekommen, ich habe diese LED-Wand gesehen. Da. Wie gestört ist das eigentlich?
Ja, und jetzt gibt es sie nicht mehr, die Fotokina.
Ja, ich weiß, es war die letzte, auf der ich war.
Ja.
Danach gab es keine mehr, das ist richtig.
Gute alte Zeiten.
Schöne, gute alte Zeiten, aber die neuen Zeiten sind ja auch nicht schlecht.
Nö, also finde ich auch.
Da können wir uns auch beide auch nicht beschweren, wir sind ja viel unterwegs. Also vor allem, wie viel du unterwegs bist, habe ich ja auch gestaunt, als ich mich da auf die Sendung vorbereitet habe. Hast ja auch schon ins US-Fernsehen geschafft.
Ja, doch. USA. Letztes Jahr war ich auch in den USA. Also das ist schon ein bisschen so das sehr Coole an dem Job hier und da. Hätte ich selber nie gedacht, aber das verbinde ich natürlich gerne, Reisen und den Job.
Ja, total. Ich glaube, der Job ist die meiste Zeit über schon so ein Traumjob.
Ja.
Und dann muss man manchmal Buchhaltung machen.
Ja, doch. Man sitzt schon leider sehr viel am Rechner, ja, mit allem Möglichen, ja. Aber dafür ist es dann umso schöner, mal rauszukommen.
Absolut, ja. Ich glaube, so ein Irrglaube auch von vielen Menschen, die dann denken, wir sind den ganzen Tag hinter der Kamera und fotografieren die ganze Zeit.
Nö, Kamera liegt da ganz gern auch mal einfach nur im Schrank. Mhm.
Ja, kenne ich. Ja, toll, dass du Zeit hast.
Ja, danke.
Ich habe dich schon lange auf meiner meiner Liste und ich freue mich, dass wir heute uns da mal richtig schön austauschen können.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne, du. Ich habe hier so ein Stichwort stehen, vom Hobby zur Haustierbildagentur.
Ja, genau.
Das ist ja schon eine verrückte Geschichte, die du da eigentlich hingelegt hast und so, wie es ja vielen auch geht, ich bin ja auch Quereinsteiger, erwartet man es im Voraus vielleicht gar nicht, was dann alles passiert und ist dann umso überraschter, was alles möglich ist, wenn man einfach mal macht und versucht und sich traut. Und viele andere, die das forcieren, die schaffen es vielleicht nicht. Und wenn man einfach mal das aus einer Freude heraus und aus einem Hobby, weil man es wirklich gerne macht, angeht, dann kann man doch unfassbar viel erreichen. Vielleicht willst du mit uns noch mal ein bisschen deine Story teilen, wie was Fotografie für dich früher war, was sie inzwischen ist, wie sich das entwickelt hat mit deiner Selbstständigkeit und ja, was sich vielleicht auch dadurch geändert hat in Bezug auf Fotografie.
Ja, also ich habe schon immer so ganz gerne mal fotografiert. Meine Mutter hat mir eine Kamera mitgegeben, noch zu Analogzeiten, als ich Kind war. Aber ich habe halt immer nur so, ja, dahin, also Schnappschüsse gemacht, mehr oder weniger. Und dann später hatte ich immer auch mal das Bedürfnis, besser zu werden. Aber das habe ich nur so unregelmäßig gemacht, dass ich eigentlich auch immer alles Mögliche wieder vergessen habe. Und so war das recht mühselig und hat mich dann doch nie so richtig gepackt. Und ich habe dann aber, wir hatten hier so eine recht stressige Zeit. Die Geschichte erzähle ich so ganz gerne, weil ich glaube, die kann echt motivierend sein, weil ich nicht so der Mensch bin, von dem ich oder ja, man das jemals gedacht hätte, weil ich bin jetzt nicht so die riesen Business-Kanone. Ich bin auch so ein Sicherheitsmensch und ich hatte etwas studiert, wo ich dachte, das ist sicher. Und dann hat mein Mann und ich aber hier eine sehr stressige Zeit mit kranken Familienangehörigen, vor allen Dingen halt meiner Schwiegermutter mit Demenz, die wir aufgenommen haben. Und mein Vater war gestorben und ich musste mich auch noch zusätzlich vermehrt um meine Mutter kümmern. Und da dachte ich eigentlich, wir haben schon ganz schön viel am Hacken. Und da haben dann an Weihnachten, also ich hatte dann mir vorgenommen, ich möchte am 01.01.2010, so lange ist das Ganze schon her, unglaublicherweise.
Wow.
Ich möchte ein Bild pro Tag Projekt starten, um was für mich zu machen und um so ein bisschen so ein bisschen mich von meinem auch recht langweiligen Job abzulenken, also ich war Übersetzerin, technische Übersetzerin. Ich liebe Sprachen, aber auch da war ich wieder so Sicherheitsmensch. Ich mache das mit der Technik, weil das mehr Chancen hat. So, und das war halt nicht so richtig kreativ und ich wollte was Kreatives auch machen. Und so habe ich ja dieses Ein-Bild-pro-Tag-Projekt starten wollen, aber kurz vorher an Weihnachten haben hier die beiden Lurken, Noodles und Scout heißen sie, Alarm geschlagen und haben gebellt und sind zur Badezimmertür gerannt und da fand ich dann meinen Mann und bewusstlos in der Badewanne und die Diagnose war eine schwere Hirnblutung aufgrund eines ruptierten Aneurysmas. Und da war halt echt das Chaos perfekt. Und so, aber um die Geschichte abzukürzen, mein Mann hat sich, also es war wirklich richtig, richtig stressig die Zeit. Er hatte also erstmal 2 Wochen künstliches Koma, dann 8 Wochen oder sowas, keinerlei Kurzzeitgedächtnis. Und dann hat er sich aber letztendlich sehr gut erholt und wir hatten riesen Glück und super Ärzte. Und na, die Hunde hatten ja auch Alarm geschlagen, das war auch super. Und ja, aber das mit der älteren Generation ging weiter, eigentlich jetzt schon fast 15 Jahre. Und die Fotografie war für mich so ein Ausgleich geworden, um ja so ein bisschen den Kopf abzustellen oder den Kopf sich mit was anderem zu beschäftigen. Und ich habe halt, weil meine Hunde häufig das Motiv waren, habe ich immer mehr Leute gehabt, die sagten, willst du nicht auch meinen Hund fotografieren? Und dann habe ich eineinhalb Jahre später oder sowas, beschlossen, ein Gewerbe als Fotografin anzumelden. Das hätte ich halt niemals gemacht, weil ich dachte, das kann ich nicht. Ich habe kein Talent und ich, was weiß ich. Also, Und dann habe ich aber weiter fotografiert. Bei mir ist da nichts über Nacht entstanden. Und aber immer, immer, immer mehr Leute haben meine Bilder gesehen. Es war halt wirklich diese Kontinuität, die ich da an den Tag gelegt habe. Ständig fotografieren. Ich bin nun keine, wie heißen so alle, Annie Leibovitz oder was weiß ich, aber ich habe halt konstant weiter fotografiert und ich habe halt auch natürlich dieses eine Thema gefunden, was mich so besonders beschäftigt, diese Haustiere oder Hunde besonders. Und dass das mal so kommen würde, dass ich dann halt so ja Reisen in fast alle Welt oder Buchveröffentlichungen und meine Bilder verkaufe, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Und das ist aber über all diese Jahre immer, immer, immer mehr geworden. Und ja, so sage ich dann immer allen Leute, die werden Erfolg haben, die halt einfach ja weiter, weiter, weiter machen und immer präsent sind irgendwie und an allem immer so ein bisschen weiterarbeiten.
Ja. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel ist, dass man wirklich etwas findet, was begeistert, was man sehr, sehr gerne macht und was man sowieso machen würde.
Ja, genau.
Und wenn du es mit Begeisterung machst, weil du das Thema liebst, dann kann es ja auch nur gut werden. Es geht ja gar nicht anders.
Ja, und man sieht auch einen Unterschied. Also wenn jetzt jemand irgendwie meint, Tiere zu fotografieren oder sowas oder Hunde, weil er jetzt denkt, okay, da kann ich noch mal eine Mark machen oder so, dann siehst du das, wenn derjenige so kein Hundemensch ist. Und du siehst auch an Porträtaufnahmen, wenn jemand mit den Menschen nicht klarkam. Und ja also fürs Geld sollte man das im Leben nicht machen. Das ist sowieso dann der falsche Job so ein bisschen. Ja, da muss man wirklich was finden, was einem richtig, richtig Spaß macht und beschäftigt.
Ja, das erinnert mich an einen Kunden, der hat mal zu mir gesagt, ich habe mal gehört, als Fotograf kann man viel Geld verdienen. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich habe gehört, man kann als Friseur viel Geld verdienen oder mit einer Autowerkstatt. Ja. Also du kannst ja mit jedem Scheiß viel Geld verdienen, wenn du es gut machst und gerne machst und Leute zu dir kommen möchten, weil du so eine gute Arbeit machst, dann wirst du in jedem Job gutes Geld verdienen. Ja. Aber es wegen dem Geld zu machen, ist sicherlich der falsche Ansatz.
Ja, es ist sehr viel vorteilhafter in gewisser Weise, wenn man sich selber gut verkaufen kann. Da ist schon fast egal, was man für Fotos macht. Nicht vollständig, aber es gibt halt Leute, die können sich einfach besser selber verkaufen. Und da muss ich halt auch also wirklich dran arbeiten. Und ja, das ist mir nicht in die Wiege gelegt.
Ich verstehe dich vollkommen. Das Schlimmste für mich ist auch immer ein Angebot zu schreiben.
Ja.
Einen Preis unter irgendeine kreative Dienstleistung zu schreiben, ist echt schwierig, weil ja, du musst natürlich Geld verdienen, aber den richtigen Preis zu finden ist, ja, es ist nicht einfach. Und da wäre es manchmal auch einfach, wenn man feste Preislisten hat. Das kann man für manche Sachen natürlich haben, aber
ja.
Jeder Job ist ja individuell, ne? Und jeder Kunde.
Ja, das muss man aber auch halt lernen, genau sich einfach nicht unter Wert zu verkaufen. Das kann man noch so predigen. Und früher habe ich das auch immer, wenn das jemand gesagt hat, oh ja, ich auch immer gedacht, ja, du redest mal, bist ja schon so weit und so. Aber man sollte tatsächlich von Anfang an das machen. Die einzigen schlechten Erfahrungen, die ich mal so mit Kunden gemacht habe, waren, als ich noch echt wenig Geld genommen habe, so zu Anfang. Da gab es mal ein paar Nörgler hier und da, weil denen sogar das noch zu viel war. Und das muss man auch echt lernen, leider. Aber
ja, du hast einen ganz, ganz toller Punkt, den wiederhole ich auch so oft. Die Kunden, die einen billigen Preis bekommen, sind die schwierigen Kunden.
Ja.
Die Kunden, die einen normalen oder vielleicht auch mal einen etwas höheren Preis bezahlen, die beschweren sich nicht, weil die wissen deine Arbeit zu schätzen. Und die Billigen, die fragen dann, wieso kostet jetzt ein zusätzliches Bild nochmal extra und gib doch mal alle Bilder her und können wir nicht eine Stunde länger machen? Und ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Kann ich verstehen. Aber es ist auch wirklich so eine Schwierigkeit, ne? Weil du musst ja auch, wie du es gesagt hast, wirklich ein guter Geschäftsmann sein und nicht nur gute Bilder machen.
Ja.
Das sind zwei völlig unterschiedliche Fähigkeiten, die man da entwickeln muss.
Ja, und das musste ich auch erstmal lernen. Gott sei Dank habe ich es irgendwann so ein bisschen gelernt. Ich lege es mir immer noch darauf aus, was mir tatsächlich am meisten Spaß macht, so ein bisschen. Das ist natürlich purer Luxus und ob das immer so hinhaut, ist auch so eine Frage. Aber wenn ich wieder anfangen würde, irgendwie so mit dem Preis in irgendeiner Weise Wettbewerb sozusagen zu betreiben, dann kann ich gleich aufhören damit. Das mache ich nicht mehr.
Du willst ja auch nicht der Billigste sein. Also wenn der billigste Anbieter den Job bekommt, weiß nicht, ob das ein Job ist, den man haben möchte. Du bist bekannt für deine Hundefotos. Dafür kennen dich die meisten. Aber du machst auch an, du fotografierst auch andere Tiere. Also ich habe auch gesehen, Katzen und Pferde. Aber ich glaube, Hund ist schon dein Lieblingsthema, oder?
Ja, ich sollte mal wieder so einige Katzen durchfotografieren, auch für mein Bildarchiv. Pferde habe ich eine Weile lang für eine deutsche Pferdezeitschrift zum Beispiel fotografiert und früher für Privatpersonen. Die Privatpersonen, das passt jetzt nicht mehr so ganz in den Zeitplan. Und so konzentriere ich mich wirklich sehr darauf, was ich am allerliebsten mache. Und das sind halt die Hunde, ja, die Katzen eigentlich auch. Ich muss nur meinen Hunden den Hintern wieder hochbekommen. Bei den Katzen zum Beispiel, da fahre ich immer zu den Leuten hin. Und das heißt, ich packe mein Equipment ein und fahre dahin. Und man muss natürlich auch Katzen finden, die das mitmachen. Und hier ist es mit Hunden einfacher. Die kommen einfach zu mir und ich fotografiere dann hier im Studio und draußen. Und ja, aber
Warum ist das so? Warum kommen die Katzen nicht zu dir?
Katzen sind nicht ganz so cool, was fremde Umgebungen angeht. Ne? Hunde sind es ja gewöhnt, mit uns in der Gegend rumzulaufen und auch mal bei wem anders mit drin zu sein. Auch Hunde können das mal ein bisschen aufregend finden hier, das ist klar. Aber Katzen machen das ja in den seltensten Fällen, einfach zu irgendwelchen Leuten in die
Verstehe.
Wohnungen zu gehen.
Ja.
Und wenn die nicht wollen, wenn die nicht mitmachen wollen, dann kannst du es auch knicken, dann machen die nicht mit. Während du so einem Hund schon mal sagen kannst, ja gut, jetzt setz dich hier mal hin und du kriegst schön Leckerli. Eine Katze geht dann nach Hause.
Also ein Hund ist bestechbarer
Ja.
und neugieriger und ja, es macht Sinn, wie du sagst, er ist auch gewohnt, ständig in neue Umgebungen zu kommen. Die meisten Katzen sind ja Hauskatzen eigentlich.
Ja, genau.
Okay.
Und auch da kommt
Aber
man nicht unbedingt immer durch. Manche Katze, also wenn sich so eine Katze schon bei Besuch hinterm Sofa versteckt, dann brauche ich da auch mit meinem Equipment nicht ankommen, ne? Also die sind schon schwieriger als Hunde.
Aber das ist dann sicherlich für einen Job auch eine schwierige Sache, weil jetzt packst du deine Sachen ein, fährst dorthin, die Katze hat keinen Bock, du fährst wieder nach Hause
Ja.
und wie jetzt kannst du eigentlich nichts abrechnen, aber eigentlich musst du doch was abrechnen. Ist ja auch nicht
Also,
so einfach, oder?
na, es ist, also ich fotografiere Katzen jetzt ja nur für mein Bildarchiv und da frage ich dann schon die Besitzer vorher, wie die so drauf sind. Meistens sind es eher junge Katzen, die mitmachen. Und wenn letztendlich eine Katze nicht mitmacht, okay, dann ist das halt so, dann mache ich halt nichts für
Okay.
mein Bildarchiv. Aber wenn man jetzt so eine Auftragsarbeit hat mit Katzen, also da ist es sehr empfehlenswert, tatsächlich sowas wie Filmkatzen zu buchen oder so Filmtierschulen mit Katzen. Und es ist total faszinierend. Also die kosten dann Heidengeld, aber die sind es gewohnt, auch mal irgendwo hingefahren zu werden. Und die holen die dann halt raus. Das läuft natürlich alles super ruhig und entspannt ab, aber die holen die dann raus und dann setzen die auf die Plattform oder was auch immer sie da tun sollen. Und dann können die teilweise tatsächlich sich sogar sitzen, hinsetzen auf Befehl sozusagen. Also Katzen nehmen keine Befehle an, du musst denen schon was bieten. Und die sind dann so cool. Und machen da wirklich ganz wunderbar mit. Das ist schon richtig faszinierend und toll, kostet aber auch richtig Geld, ne? Also wenn du so eine Auftragsarbeit hast, wo womöglich der Kunde noch mit dabei sitzt, dann kannst du da nicht mit irgendwelchen Privatkatzen, die sich dann doch hinterm Sofa verstecken, arbeiten.
Ja, richtig, ja. Filmkatzen. Was es alles gibt.
Ja.
Ja, verrückt. Aber sehr interessant. Also ich lerne ja auch immer wieder was Neues dazu, finde ich absolut faszinierend. Und hattest du schon immer Hunde?
Ja. Wir hatten in der Familie Hunde, ja, ganz früher. Und dann, als ich Also unseren ersten Hund haben wir uns angeschafft vor Pi mal Daumen 18 Jahren oder so. Da war ich selbstständig und wir hatten ein Haus und ich merkte, oh, zeitlich und platzmäßig und alles kannst du dir einen Hund anschaffen. Und mein Mann war jetzt nicht so begeistert. Und dann haben wir aber einen Hund zusammen ausgesucht und das war so ziemlich der liebste, lustigste Hund. Und jetzt dann, die hat sogar meinen Mann zum Hundefreund gemacht. So ein spanischer Mischling. Ganz liebe, die alles und jeden liebte, Noodles hieße.
Ja, oh mein Gott. Ja,
Ja.
das ist schon verrückt, ne? Ich meine, Hunde sind ja schon echt gute Freunde. Aber das
Ja,
ist ja
also.
auch wenn man das so nicht kennt, das war bei uns auch so. Ich wollte auch keinen Hund haben und dann hat man halt auf einmal doch einen Hund und es wäre jetzt übertrieben zu sagen, man gewöhnt sich dran, aber es ist schwer, ihn dann halt doch ihn nicht zu mögen,
Ja,
wenn er dann
also
mal da ist.
sie sind viel Verantwortung, sie brauchen viel Zeit. Also sich einfach mal so einen Hund anzuschaffen, das kannst du knicken. Also jetzt sind meine
Definitiv.
hier alt, also wir haben dann letztendlich drei gehabt. Drei war jetzt auch echt eine Ansage, muss man sagen. Ich würde es wohl in Zukunft auch nicht mehr so machen, weil es halt echt viel Arbeit ist. Und jetzt sind sie halt alt. Die Noodles ist fast 15 geworden und jetzt ist halt, habe ich noch Scout und Juli. Und Scout ist mittlerweile fast 16.
Wow.
Und das ist für so einen großen Hund auch eine ganz schöne Ansage. Und dann werden sie natürlich alt und krank. Und ach, es ist schon die Sorge, die man da so hat und die Wischarbeit, weil die
Ja.
Körperfunktionen nicht mehr so funktionieren. Das ist schon alles richtig, richtig Arbeit. Und da muss man sich schon ganz schön doll lieben, weil sonst kann man auch
Ja.
manchmal verzweifeln. Aber
Ja. Ja, das ist richtig. Aber auch als junger Hund macht es natürlich viel.
ja.
Vielleicht nicht Arbeit, aber man braucht viel Zeit. Ja, der
Ja.
Hund möchte auch deine Aufmerksamkeit haben.
Ja, die müssen raus. Und das macht, also das ist wirklich, das sehe ich auch im Großen und Ganzen gar nicht unbedingt als Arbeit an, weil das ist so meine Freizeit, das ist mein Sport. Da komme ich unter Leute. Damals, jetzt mit meinen alten beiden Lurken, machen wir eher sehr langsame Spaziergänge allein. Aber das war so richtig meine Freizeitbeschäftigung. Und aber die machen auch Arbeit, die musst du erziehen und
Ja.
dann willst du mal wieder in Urlaub irgendwo anders hin und nicht wieder dahin, wo auch der Hund mit kann. Du
Ja.
brauchst jemanden, alles Mögliche.
Ja, auch finanziell dann natürlich, ne? Wenn du dann den Hund irgendwo unterbringen musst, wenn du jetzt privat niemand hast, den
Ja.
dann in eine Hundepension oder so zu bringen oder auch das ganze Futter, das sind ja schon auch Kosten, die man vielleicht sich so gar nicht vorstellen kann, wenn man keinen Hund hat.
Ja, also wir haben hier ein Netzwerk von Familie und Freunden glücklicherweise, aber wenn sie halt krank werden, der Tierarzt mittlerweile kostet natürlich echt Kohle, ne?
Ja.
Aber schon kein günstiges Hobby. Aber
Das
die haben
stimmt,
sich
ja.
hier ihr Geld verdient, ne? Die sind jahrelang meine Lieblingsmodelle für mein Bildarchiv gewesen. Die haben Auftragsarbeiten mit mir Be Begeisterung gemacht. Also die
Ja.
haben ihr Geld verdient wie nichts Gutes und hatten auch noch Spaß dabei. Also und ich auch.
Mensch, solange die Hunde nicht noch ein Gewerbe anmelden müssen selber, weil sie so viel Geld verdienen.
Ja.
Aber ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, dieses Bewusstsein, was ein Hund an Verantwortung bedeutet, auch für das Thema Tierschutz, wo du dich ja auch sehr stark einbringst und für, ja, wie soll man sagen, für Aufmerksamkeit sorgst, dass, ja, dass man entsprechend auch sich klar macht, was man da für eine Verantwortung übernimmt und sich vielleicht auch überlegt, woher man sein Tier holt. Und nicht einfach auch da vielleicht wieder nur aufs Geld guckt oder nur auf die Fellfarbe oder auf was auch immer, sondern vielleicht auch was Gutes tun kann, wenn man den Tierschutz da unterstützt. Vielleicht
Ja.
willst du uns da ein bisschen was drüber erzählen, was für dich das Thema bedeutet und wie da vielleicht auch jeder selber was tun kann, um hier das Richtige zu tun, weil das ist ja vielleicht auch vielen gar nicht so bewusst. Man denkt vielleicht, ein Tier, das aus dem Tierschutz kommt, aus dem Tierheim oder wie auch immer man es nennt, ist vielleicht ein Problemtier, das niemand haben will. Und das ist ja auch nicht unbedingt der Fall automatisch, ne? Dass es ein Problemtier sein muss.
Also meine Noodles zum Beispiel, die waren absoluter Anfängerhund. Habe ich durchaus auch nachgesucht, weil mein Mann ja nun gar nichts mit Hunden am Hut hatte. Und also für mich kommen immer nur Tierschutzhunde in Frage, weil es halt einfach so viele da draußen gibt, die entsorgt werden und die einen zu Hause suchen. Deshalb würde ich persönlich jetzt nicht zum Züchter gehen. Aber ich bin nie dafür, dass man immer das eine verteufelt und der andere verteufelt dann das Gegenteil. Also es hat alles immer so seine Vor- und Nachteile. Ich lebe dann aber auch damit, dass wenn ich mir einen Tierschutzhund anschaffe, ich eventuell manche kleinen Problemchen schon mitbekomme, für die ich nichts konnte, weil sie vorher passiert sind. Ich habe halt diesen ersten Hund mir wirklich danach ausgesucht, dass er so freundlich wie möglich ist, weil mein Mann wollte keinesfalls einen Hund, der irgendwem Angst macht. Und da haben wir halt, ich war im Tierheim hier vor Ort vor 18 Jahren und muss gestehen, ich bin damals rückwärts wieder rausgegangen, weil damals vor 18 Jahren gab es zu dem Zeitpunkt in diesem einen bestimmten Tierheim fast ausschließlich Staffordshire, Rottweiler und Schäferhunde. Und das hätte ich meinem Mann nicht mitbringen können. Und das hätte ich mir als, ich fühlte mich auch als Anfänger und hätte das auch, die hätten mir auch wahrscheinlich sowas gar nicht gegeben. Und auch deutsche Tierheime zum Beispiel holten sich auch damals vorrangig mal ganz gerne so kleine, niedliche Hunde aus dem Ausland. Weil im Ausland, wie Spanien zum Beispiel, da ist der Überfluss an Tieren so immens, dass es wirklich unbeschreiblich ist. Und ich habe halt dann im Internet geguckt und dann stieß ich auf diesen Hund Noodles und sie war ein Windhundmischling aus Spanien, dort auf der Straße wahrscheinlich geboren. Und wir waren beide hin und weg und ich musste mich erstmal informieren über Jagdhunde, weil das sind ja nun halt Windhunde sind halt Jagdhunde. So, aber dann habe ich halt gesagt, okay, damit müssen wir leben. Wir müssen gucken, dass wir diesen Jagdtrieb da halt im Kopf haben. Und dann war sie auch genau der richtige Hund für uns. Also wirklich, und seitdem bin ich so ein Riesenfan von spanischen Mischlingen, spanische Jagdhunde, dieser Galgo Español ist halt mein absolutes Liebstes. Die werden da ausrangiert zu Tausenden jedes Jahr. Und sie sind halt ganz wunderbare Hunde. Sie sind Jäger, ja, das muss man immer bedenken, dass man jetzt vielleicht den einen oder anderen einfach nicht von alleine machen kann, sonst düster dir hinter dem nächsten Hasen her. Aber egal, was sie da so erlebt haben, sie sind jetzt nicht so die Hunde, die nach vorne gehen und einfach beißen. Ne? Egal, wie sehr Angst sie vielleicht vor Menschen haben, weil sie nichts Gutes widerfahren haben, sind sie eher so zurückhaltend. Und sie sind halt, draußen geht die Post ab und zu Hause pennen die. Das finde ich auch immer sehr vorteilhaft, wenn man zu Hause arbeitet zum Beispiel. Und deshalb sind es für mich also wirklich immer und ewig diese spanischen Jagdhunde, die halt auch noch da so leider Gottes so ein elendes Schicksal haben. Und ich war jetzt halt auch in Spanien und habe da die Arbeit von einer Tierschutzorganisation fotografiert. Ich halte auch wiederum nichts davon, dass man jetzt als Deutscher dahin geht und den Spaniern sagt, was für böse Leute sie angeblich sind. Ich liebe Spanien, ich habe Spanisch studiert und aber ja, wir sind ein Europa, wir sind die EU und da hole ich mir meinen Hund tatsächlich dann eventuell aus Spanien, was nicht heißen soll, dass nicht auch im deutschen Tierheim natürlich freundliche, liebe Hunde landen, die allerdings auch häufig schnell einen Besitzer, naja gut, zur Zeit hat sich auch die Situation in Deutschland tatsächlich verschlechtert, auch wegen Corona. Da haben sich die Leute Hunde angeschafft, wie blöd, weil sie nun so viel Zeit hatten und dann plötzlich dann doch nicht mehr Zeit und all sowas. Also ja, ich plädiere immer, dass man schaut, dass man aus dem Tierschutz einen Hund sich holt, weil es einfach wunderbarste Tiere da gibt, die auch ganz ohne eigenes Zutun im Tierschutz gelandet sind. Natürlich muss man sich jetzt nicht den Staffordshire holen, der schon dreimal bissauffällig geworden ist, wenn man Anfänger
Ja,
ist. Das muss man
absolut,
alles
ja.
bedenken. Ja, deshalb plädiere ich immer sehr gerne dafür, dass man da mal schaut.
Ja.
Letztendlich muss aber jeder auch selber, also solange die Leute wirklich nachdenken, was sie da tun, bin ich schon froh, dass man halt nicht zum Züchter geht, der irgendwo, also zu einem Vermehrer geht, der irgendwo irgendeine gerade beliebte Rasse en gros raushaut. Und
Ja.
da, oder dass man vielleicht auch einfach nicht mehr unbedingt diese krankesten Rassen sich anschafft. Gut. Das ist auch so ein bisschen ein Fass ohne Boden. Es gibt
Ja.
einen Haufen Verzüchtungen, leider Gottes, aber ja, da kann man auch Ewigkeiten drüber reden, über Rassen
Ja,
und
richtig.
ja.
Das glaube ich, ja. Aber allein mal so dieser Gedanke, den haben viele vielleicht gar nicht, in einem Tierheim zu schauen.
Ja.
Weil das einfach vielleicht ein viel schlechteres Image hat, als es haben müsste.
Ja, also da
Und
gibt es.
deswegen, wenn da jetzt einer zuhört, der vielleicht sich einen Hund anschaffen möchte und erstmal im Tierheim schaut, bevor er zum Züchter geht,
Ja.
dann hat es doch auch schon was geholfen.
Ja. Manche sagen dann wiederum, die deutschen Tierheime sind aber auch so penibel. Da muss man Millionär sein und am besten nicht arbeiten und einen 2000 Quadratmeter Gelände haben. Ja, das kann so, manchmal kriegt man das Gefühl, aber die Leute im Tierheim, die da so arbeiten, die Mitarbeiter, die muss man auch ein bisschen verstehen, weil sie sind auch tagtäglich damit konfrontiert, dass sie reden konnten wie ein Mormonprediger und trotzdem die Leute den Hund zurückbringen am nächsten Tag, so nach dem Motto, ja, aber der hat mir aber reingepinkelt. Also die erleben da schon so ein bisschen haarsträubende Sachen, dass sie einfach immer sehr, 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 sehr vorsichtig sind.
Aber das
Ja.
ist auch gut auf eine Art und Weise, weil wenn man dem Hund ersparen kann, dass er wieder zurückkommt und dann
Genau.
wieder woanders hinkommt, das muss ja auch nicht sein.
Genau. Und ja, also es gibt auch wirklich die unterschiedlichsten Hunde im deutschen Tierschutz. Ich habe da mal eine Weile gearbeitet oder ein Praktikum gemacht oder in dem Fall, da war ich gerade einen Tag da fotografieren und da hat jemand seinen Labrador, einen unglaublich lieben Labrador, hingebracht, weil er jetzt eine neue Freundin hatte und die mochte keine Hunde. Und
Ach
also das
komm.
ist so erschütternd, wie dieser Hund dann mit einem, also wie so ein Labrador halt ist da, mit die Welt ist schön und düdeldü, da
Ja.
reingetapert kommt und der dann plötzlich zurückbleibt und Herrchen geht
Und da
weg.
drin bleibt, ja.
Ja,
Ach du
und der hat
Scheiße.
geguckt und das bricht einem schon das Herz. Und das war ja ein wunderbarer Hund, der also wirklich familientauglich und alles war gut.
Unfassbar.
Die werden dann, also damals war es noch so, dass die auch schnell dann ein Zuhause gefunden haben, aber im Moment ist die Situation in Tierheimen wirklich auch unschön. Einfach zu viele Tiere und ja, blöd.
Traurig, sehr
Ja.
traurig. Und ja, das Leben ist ungerecht, auch für Tiere manchmal, ne? Das ist ja, aber lass uns doch mal kurz ein bisschen über das Thema Fujifilm sprechen, weil du bist ja auch offizielle Fujifilm X-Fotograferin. Also, vielleicht kannst du auch gerne irgendwie in ein Thema mit vermischen. Warum bist du bei Fujifilm gelandet? Was macht für dich Fujifilm als Kamerasystem aus? Warum nutzt du das? Und wie bist du Fujifilm X-Fotografer geworden? Das würde mich beides interessieren.
Ja,
Vielleicht
also
erzählst du ein bisschen was.
vor vielen Jahren, ich glaube, es war sogar schon 2013, da arbeitete ich ja nun schon 2 Jahre auch beruflich als Fotografin und habe damals auch Hochzeiten zum Beispiel fotografiert und ich hatte fettestes Equipment von Canon. Ich hatte eine Canon 5D Mark III oder sowas und ich fotografierte ja aber weiterhin jeden Tag. Ich wollte meine eigenen Projekte mit so, ich habe alles Mögliche fotografiert, einfach auch manchmal nur Stillleben. Es war ja auch mein Hobby noch. Und dann wollte ich eine kleine Kamera dabei haben, die ich mir auch einfach nur so in der Tasche stecken kann. Und da ist meine Wahl auf die Fujifilm X20 gefallen. Das ist wirklich so eine kleine, kompakte von Fuji. Und die war nun ganz anders als mein Spiegelreflex-Equipment. Und da musste ich eine andere Idee haben und da musste ich anders herangehen an die Fotos. Und die kann zum Beispiel auf 2 Zentimeter, glaube ich, im Weitwinkelbereich total scharf stellen. Also total lustiges Feature, ein tolles Feature. Und da habe ich Nahaufnahmen von meinen Hunden gemacht, wie sie, also die schnauzen, wie sie schlabbern, schlecken, schnappen und was weiß ich, kauen. Und da habe ich so einen Gefallen drin gefunden und ich habe ja auch weiterhin die Bilder im Internet gezeigt und die haben dann so einen Anklang gefunden, weil die lustig waren. Und mit meinem anderen Equipment habe ich halt immer so ein bisschen so die Standardsachen gemacht. Und da musste ich jetzt mal was ganz, habe ich mal was ganz anderes gemacht und da sind meine Bilder halt dann 2014 oder so viral gegangen und also da ging es dann wirklich ab. Und die wurden im amerikanischen Fernsehen und was weiß ich, in allen möglichen Zeitungen Europas gezeigt. Und über Wochen waren die wirklich das Gespräch sozusagen. Und das war auch dann so der Anfang meiner Studiofotografie, wenn du so willst. Und das hat mich so gepackt. Ich fand halt diese kleine Kamera auch ganz toll, aber ich wollte jetzt auch noch ein bisschen was mit Wechselobjektiven haben. Und dann habe ich mir erst noch mal so eine XM1 angeschafft, weil das war ja immer noch einfach nur nebenbei. Die hätte ich vielleicht weglassen können, weil es war dann eigentlich schon klar, dass ich dieses Fujifilm-Equipment total toll finde. Und ich mag das, die Handhabung, ich mag die Einstellräder da für Verschlusszeit und ISO und sowas. Und ich mag halt, dass ich nicht lange in irgendeinem Menü irgendwas suchen muss. Und dann bin ich umgestiegen vollständig. Weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr ich denn dann halt vollständig umgestiegen bin. Es war halt irgendwann, als der Autofokus auch für Hunde wirklich zu gebrauchen war. Ich habe nämlich die XT1 dann halt gehabt. Die habe ich mir auf der, die kam auf der Fotokina raus. Und die habe ich mir dann, aber die war damals noch sehr, sehr lahmarschig. Und später, ich glaube, mit der XT2 oder so ging das dann besser ab. Und in etwa ab da war ich dann halt nur noch mit Fuji unterwegs und liebe es sehr.
Das heißt, du hast auch gemerkt, dass du dein Canon-Equipment viel weniger einsetzt,
Ja.
obwohl du es noch gehabt hast, und einfach die Kamera, die du gerne in die Hand nimmst, das war deine Fujifilm-Kamera.
Genau. Lange, lange Zeit. Also ich bin halt auch jemand so, ich mag dann so ungern Equipment verkaufen. Ich weiß auch nicht. Und dann lag das lange noch rum, das Canon-Equipment. Und irgendwann stellte ich fest, du hast das seit einem Jahr überhaupt gar nicht mehr in die Hand genommen. Dann habe ich es auf den Dachboden gepackt. Und da lag es dann weiterhin rum. Und dann irgendwann habe ich dann hier bei diesem MPB oder wie es heißt,
Ja.
dann alles weg. Und ja, das ist auch ein paar Jahre her jetzt.
Großartig. Und wie bist du dann offizielle Fujifilm X-Photographer geworden?
Da bin ich auf der Fuji, ach Quatsch, auf der Fotokina bin ich zu Fujifilm gegangen und habe denen gezeigt, seht mal hier, das habe ich so mit euren Kameras erreicht. Ich habe ein paar Bilder gezeigt und ein paar Links und dass es im amerikanischen Fernsehen war. Und normalerweise, ich musste mir dann irgendwann mal sagen lassen von einer anderen Firma, dass das total nervig ist, wenn die Leute auf der Fotokina angekommen sind und sowas. Weil ja, machen wohl viele, aber da habe ich, also das war für mich wirklich eine mega Überwindung, so einfach so Klinken putzen, wenn du so willst, zu gehen. Und aber irgendwie hat derjenige bei Fujifilm das halt irgendwie gut gefunden und hat es tatsächlich weitergereicht. Und dann habe ich einen Anruf von Fujifilm gekriegt, ob ich nicht Fujifilm X-Fotografin werden möchte. Und das habe ich dann natürlich freudig gemacht.
So geil.
Ja. Ja, man muss
Das
halt,
zeigt mal wieder, ne?
ja.
Man muss manchmal einfach machen.
Ja. Genau, und das
Ne?
Schlimmste ist, was halt passieren kann, ist, dass jemand Nein sagt. Und
Ja.
klar kann. Oh, gucke mal, jetzt kriege ich gerade einen Anruf von Fujifilm, ist ja lustig. Und zwar
Wenn man vom Teufel spricht.
von genau demjenigen, den ich auf der Fotokina angequatscht habe. Aber ich
Ja,
kann gerade
dann
nicht
sagst mal
dran.
viele Grüße. Wahrscheinlich
Ich habe es gerade.
kenne ich den, ne?
Marco.
Ach, der Marco.
Ja, jetzt habe ich ja, aber gerade weggedrückt.
Toll.
Der ich habe gerade weggedrückt.
Ja. Der Marco hat auch mal hier in Stuttgart gewohnt übrigens.
Ah, okay.
Und Ines auch. Also, absolut crazy. Ja, okay. Manchmal muss man einfach mal versuchen, weil Nein hast du ja eh schon. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, sie sagen nochmal Nein. Ja, dann bist du es halt nach wie vor nicht.
Und, ja. Und wenn jemand unhöflich sein sollte, das hatte ich wohl auch schon mal so ein bisschen so, also ich war auf dieser einen Fotokina dann tatsächlich bei mehreren Firmen auch wegen Licht oder so. Und da bin ich dann auch schnell jemand, der aufgibt, wenn man so ein bisschen auf Widerstand stößt, weil der hat mir halt zu verstehen gegeben, dass das ja wohl nervig ist. Und ja, da bin ich dann auch so ein bisschen, so ganz dickes Fell habe ich dann auch nicht. Da habe ich dann auch gleich ein bisschen den Schwanz eingezogen. Aber das sollte man nicht machen. Wenn man höflich und lieb bleibt und professionell und dann kriegt man halt mal eine Abfuhr. Aber wenn jeder...
Das muss ja auch nicht heißen, dass es nicht klappen könnte. Du bist halt einfach an die falsche Person vielleicht gekommen oder am falschen Tag oder...
Ja.
Vor dir war schon einer da und der hat sich halt blöd angestellt. Ja. Jetzt denkt er, hey, jetzt kommt noch mal so eine. Dabei hätte er besser Ja gesagt. Ja?
Genau.
Also ist ja bei mir auch so. Ich habe ja hier auch Anfragen, wo du auch denkst, nee, komm. Dabei hat er es einfach nur falsch formuliert, was er möchte. Ja, erzähl doch mal, hast du Lieblingsobjektive? Wenn du jetzt sortier doch mal, was ist dein Must-Have-Objektiv? Gibt es eins, mit dem du ausschließlich auskommen könntest, wenn es nur das eine gäbe?
Also dann müsste ich das 16-55 wählen, weil das Objektiv ist, das ich hier zu 99,9% im Studio nehme.
Mhm.
Einfach weil bei 16 Millimetern ich so diese verschrobenen Weitwinkelaufnahmen mache, die lustiger sind, und die eleganteren bei 55 Millimetern.
Mhm.
Und draußen allerdings, ich liebe persönlich Festbrennweiten und mein absolutes Liebstes ist das 90 F2.
Mhm. Ja.
Und wenn man mir sagen würde, ich dürfte nur noch zwei Objektive behalten, wäre ich komplett glücklich mit dem 16-55 und dem 90.
Ja, krass. Es ist schon verrückt eigentlich, gell? Wie wenig man wirklich braucht, um was Gutes abzuliefern.
Ja.
Also viele denken ja, du brauchst ja mindestens 5 oder 7 Objektive und das ist gar nicht so.
Also ich habe da auch schon manchmal, weil ich ja immer so ein Sicherheitsfan bin und dann denke ich immer, ich muss so viel mithaben. Also, und wenn ich richtig nervös bin für einen Auftrag, ich war mal Pferde fotografieren und die Bedingungen waren schwierig und das musste alles auf den Punkt klappen und es war nichts wiederholbar so richtig. Und dann hatte ich da 2 Kameras, ich hatte sogar 3 Kameras mit und 2 schon gleich mit einem Objektiv ausgestattet und das dritte schon mal so, dass ich sofort ein Objektiv dran hätte machen können. Es war so überkandidelt und so bescheuert und ich war da so am Handhaben mit dem Zeugs, dass ich danach gedacht habe, Gott, die Leute müssen gedacht haben, ich bin hier völlig fahrig. Mhm. Und hätte ich einfach gesagt, so, du machst jetzt die Bilder mit dem und dann die mit dem, dann wäre das viel stressfreier gewesen.
Ja, aber weißt du, man ist häufig, auch wenn du so viel Routine hast, ist man trotzdem bei wichtigen Jobs aufgeregt, weil man es einfach so gut wie möglich machen will. Ja, du weißt ja selber, wir haben ja schon oft vor unseren Vorträgen auch gesprochen, so schon ein bisschen aufgeregt. Und das gehört ja auch dazu, dass man, weil es ja auch zeigt, dass dir was wichtig ist.
Ja, also ich bin jetzt auch tatsächlich eher so ein Mensch, der sich immer sehr viel Gedanken macht, hat so seine Vorteile. Also, dass mir jetzt irgendwelche großartigen Fauxpas passieren, ist eigentlich toi, toi, toi nicht der Fall, weil ich immer so gut vorbereitet bin und so viel Backup-Sicherheit da noch hinlege, dass möglichst kein Elend passieren kann. Und also mich macht es also eher fertig, so Menschen, die halt, schauen wir mal, ist keine gute Herangehensweise. Ist für die Nerven vielleicht gut, für die entsprechende Person, weil meine, klar, ist das, wenn man jetzt so ein Mensch ist wie ich, der immer auch so ein bisschen Worst-Case-Szenario im Hinterkopf hat, ist es für die Nerven nicht so schön, aber dafür für das Resultat doch ganz nett. Und toi, toi, toi. Also insofern, ich
Ja.
muss mit meinem ewigen Stresslevel ein wenig leben. Und deswegen habe ich es ja vielleicht auch so ein bisschen hingekriegt, diesen Job, weil ich
Ja,
immer so ein bisschen also
definitiv.
selbstkritisch bin und ja.
Erzähl doch mal, welche Lichtart setzt du ein, wenn du deine Hundefotos im Studio machst? Nimmst du Blitzlicht?
Ja, also die meisten Hunde können das ohne weiteres ab. Also die interessiert es überhaupt nicht. Ich mache alles immer so einfach wie möglich und benutze hier nur eine Lampe, damit ich jetzt nicht von drei Seiten die Hunde damit Licht beschalle. Wenn so ein Hund mal Licht, also den Blitz gruselig finden sollte, ist es zumeist gar nicht unbedingt das Licht selber, sondern der Ton, also das Wupp, das es so machen kann. Und wenn dann noch von den Seiten oder von hinten, schräg hinten, so ein Wupp kommt, das kann dann schon mal auch einen coolen Hund ein wenig verwirren. Viele Hunde würden auch das mitmachen, kein Problem. Aber ich habe so viele unterschiedliche Hunde und Haustiere hier, dass. Oder meistens Hunde hier, aber auch die Katzen, dass ich möchte, dass die das so angenehm wie möglich haben. Klar kann man vielseitiger und experimenteller sein, wenn man jetzt hier lauter verschiedene Blitze aufstellt, aber das mache ich halt nicht. Und so ist ich mag halt auch so sehr einheitlich ausgeleuchtetes. Für mich ist halt so der Hund oder das Tier der Hauptdarsteller. Und da ist das Licht Mittel zum Zweck und es soll schön ordentlich aussehen, ja. Aber das mache ich mit Reflektoren und letztendlich auch, weil der Hintergrund zuweilen dann schon ein bisschen unregelmäßig aussehen kann, wenn man jetzt nur so mit einem Licht arbeitet, dann halt letztendlich auch mit Photoshop, um das ein bisschen auszugleichen.
Ah ja, okay. Aber es zeigt auch wieder, ich meine, das ist ja auch das, was deine Bilder so plakativ und klar und ja, schön macht, dass man gar nicht 10 Lichter braucht, jetzt mal übertrieben gesprochen, sondern dass du mit einem Licht so viel erreichen kannst. Ja, ich höre das so oft von Menschen, die in die Blitzlichtfotografie einsteigen wollen, die denken, sie brauchen gleich 3, 4, 5 Lichter und zig Lichtformer und ist doch, ich sag auch immer, fang mal mit einem an, damit kannst du eigentlich alles machen. Ne? Mit mehr ist eher dann nochmal Effekte oder wenn du es dir selber noch schwer machen möchtest, dann mach.
Ja, also mir reicht es. Und ich habe auch große Aufträge damit schon gemacht, weil der Kunde halt gesagt hat, nee, nee, mach du, wie du immer machst. Wir wollen genau das Ergebnis. Und ja,
Ja.
laufe ich gut mit.
Das ist doch super. Und Foto, nutzt du in deiner täglichen Fotografie, in deinen Projekten, machst du dir eigene JPEG-Rezepte oder machst du alles in RAW und legst dann später deinen Style da drauf?
Ja, also hier im Studio, da mache ich in Lightroom was ich haben will. Mein Lieblings Filmsimulation ist Chrome, aber draußen mache ich das und vor allen Dingen auch von meinen eigenen Hunden zum Beispiel die Bilder, also die ich so hobbymäßig für mich selber machen würde. Mache ich viel nur in der Kamera, weil ich sitze eh schon so viel am Rechner, dass ich da froh bin, wenn es so aus der Kamera kommt. Und für mich ist das tatsächlich so eine kleine Art Sport oder kleine kreative Beschäftigung, das schon in der Kamera so zu machen, wie ich es gern hätte. Und dann mache ich auch meine experimentiere ich ein bisschen und dann wird absichtlich unterbelichtet und Körnung reingehauen. Und also das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Wenn ich
Das ist
aber
ja auch
auch,
toll, wie vielfältig die Optionen da sind.
ja, und das ist nochmal auch sowas, was halt nochmal eine ganz andere Beschäftigung ist, wie ich finde, das in der Kamera richtig, in Anführungsstrichen richtig zu haben, also so richtig gestalten in der Kamera
Ja.
und so Rezepte auszuprobieren und ja, nochmal einen anderen Stil oder so eine Stimmung auszudrücken und das alles vollständig, ohne da am Computer was gemacht zu haben. Das ist also für mich nochmal ein ganz eigenes Hobby in gewisser Weise. Und dadurch, dass man halt eh schon so viel mit Photoshop und Lightroom und jetzt mit AI zu tun hat, ist das halt nochmal wieder so etwas, was wirklich dann so ein bisschen mehr nach Handwerk aussieht.
Voll.
Oder
Verstehe ich
sich
vollkommen. Und es ist ja
anfühlt.
auch eine Freude, das an der Kamera zu machen. Also ich kann es voll nachvollziehen. Und vor allem, wenn man dann mal so da seine private Fotografie, wenn die nicht so viel Arbeit macht wie ein Auftrag, dann ist es doch auch schön, wenn man einfach sagen kann, ich habe Fotos gemacht und sie sind schon fertig und sie machen mir nicht noch mehr Arbeit, sondern sie machen mir einfach nur Freude. Lass uns mal ein bisschen über dein neuestes Buch sprechen.
Mein neuestes, ja, das ist auch schon ein paar Jahre schon alt, wenn du so willst. Aber ja,
Aber
das habe ich
zeitlos
mit
ist es
dem
trotzdem.
Humboldt Verlag gemacht. Ja, hoffen wir es.
Was bringt dich dazu, so ein Buch zu machen? Ich kann mir nur irgendwie ungefähr vorstellen, wie viel Arbeit das sein muss,
Ja.
ein 280-seitiges Buch sich auszudenken, niederzuschreiben und sein Wissen so zu strukturieren, dass das jemand nachvollziehen kann, der mit der Materie einfach vielleicht sich noch nicht oder nur sehr wenig beschäftigt hat. Also das muss ja unfassbar viel Arbeit sein. Die Bewertungen sind auch unfassbar gut, die ich von deinem Buch gelesen habe. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber es ist einfach, wenn ich so mir dein Inhaltsverzeichnis auch schon anschaue, Wahnsinn, was da alles drin ist. Was hat dich motiviert, sowas zu machen?
Das ist ganz einfach. Das ist ein Verlag, der mich anruft und fragt, ob wir es machen wollen, mir ein Honorar in Aussicht stellt. Und ja, in dem Fall tatsächlich, das war ziemlich cool, weil das war zu Anfang von dieser Corona-Zeit damals. Ich glaube, da war der Lockdown schon oder so. Und bekam ich einen Anruf aus Hannover, ob ich dieses Buch mit ihnen machen möchte, so ein Anfängerbuch, also mit das die Grundlagen und alles über die Hundefotografie. Und da habe ich natürlich ja gesagt, und das war richtig, richtig klasse, weil ich diese 3 Monate, die da Ausnahmezustand herrschten, am Computer sitzen konnte und mich ablenken konnte mit diesem Buch. Und also ich habe einiges liegen hier, was ich auch in einem Buch machen könnte. Und wenn ich keine Deadline habe, das außerhalb meiner Arbeit noch hinzubekommen, das ist tatsächlich schwierig. Und ich brauche jemanden, der mir halt einen Termin gibt, der mir sagt, so und so machen wir das, und dann mache ich dir das, aber sowas von. Und dann freue ich mich. Aber ja, sich so selber dahinzusetzen. Ich habe hier tollste Sachen schon vorbereitet. Ich habe auch meinem Verlag dann irgendwann nach Monaten, die ich schon an dem Buch gearbeitet habe, dann doch letztendlich Nein gesagt, was eine große Überwindung war. Aber dieser Verlag hatte sich mehr und mehr in eine Richtung dann bewegt, während ich schon lange daran arbeitete, dass es halt mehr so dann doch Handyfotografie werden sollte. Und ich so, Leute, ich fotografiere nicht mit Handy. Und es ist mir zu blöd, jetzt so zu tun, als wenn man das alles mit Handy könnte. Das kannst du so nicht mit Hunden, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, also deshalb sollte man sich erst den Vertrag geben lassen, habe ich daraus gelernt, weil der Vertrag wird dann halt auch noch eine ziemliche Katastrophe. Das war ein Verlag aus London. Also es ist nicht immer alles nur hip, hip, hurra. Manchmal hat man auch Sachen, wo man erst denkt, zum Beispiel in dem Fall dachte ich erst, wie großartig, und dann war es halt Enttäuschung nach einer Weile. Aber also man muss auch mit Enttäuschungen leben können. Und Verlage, es ist wirklich schwierig, das Geschäft mit Verlagen. Ich überlege, ob ich meine 2 Ideen, die ich hier schon fast ausgearbeitet habe, nicht vielleicht auch mal im Eigenverlag rausbringe. Ach, aber da ist dann wieder der innere Kritiker, der mir sagt, ja. Das reicht doch nicht. Und wenn du manchmal überlegst, was für einfache Ideen in Bücher umgesetzt werden, es müssen ja alles so einfach wie möglich. Und ich will immer alles so umfangreich wie möglich und mehrwertträchtig wie möglich für den Leser. Und ach, ich mache mir ein bisschen zu viel Gedanken manchmal.
Du aber, wenn du es im Zweifelsfall digital veröffentlichst,
Ja,
dann brauchst du doch
wäre.
auch, hast du kein Kostenrisiko, du brauchst keinen Verlag dafür unbedingt.
Ja.
Klar, hat alles Vor- und Nachteile, aber na, oder Print on Demand,
Ja,
warum
das
nicht? Also.
eine, Das eine ist etwas, was ich mir jetzt digital nicht so toll vorstellen würde, weil es eher was ist, was man so in den Händen halten muss, bildbandtechnisch so. Und das andere, ja, das könnte man als E-Book rausgeben. Aber da ist der innere Kritiker immer, der mich so ein bisschen abhält. Und aber das, ja, wo ich es jetzt gerade mit dir bespreche, ich sollte mich wieder hinsetzen und das wieder
Hey,
schreiben.
oder als Video.
Ja?
Denk doch mal
Ja.
darüber nach. In Videoform. Kannst du es
Ja.
noch lebendiger machen? Also ich zum Beispiel, ich lese nicht gerne. Ich möchte mich, wenn ich was lerne, möchte ich mich zurücklehnen und möchte es konsumieren, nenne ich es mal. Und ich will nicht, für mich ist Lesen Arbeit. Also ich lerne am liebsten, zum Beispiel auch mit YouTube. Ich würde mir, wenn ich mir Bücher kaufe, dann sind es Bildbände, aber ich würde mir Wissen, kann ich mir nicht über ein Buch aneignen, zum Beispiel. Aber ist ja jeder anders. Ne? Das heißt ja nicht, dass ein Buch schlecht sein muss, sondern dass es die Menschen nicht gibt, die sowas lieber haben als Video.
Ja.
Aber Video vielleicht mal als Alternative, wenn du jetzt sagst, lieber selber machen und nicht mit Verlag und genau
Ja.
so, wie du es haben willst.
Ja, ich muss
Also.
überhaupt mich öfter vor die Kamera setzen. Ich habe so ein paar Sachen jetzt, wo ich halt tatsächlich vor die Kamera muss. Auch ein bisschen Überwindung. Du siehst, mein Leben besteht aus Überwindung, aber das ist echt wichtig, dass man das tut, wenn man das machen möchte als Fotograf. Und
Da
ja,
sind
das
wir
ist
alle gleich. Da sind wir
ja.
alle gleich. Ich hatte letztens ein Gespräch mit Bob Sala und bei ihm war es genauso. Er hat auch gesagt, er muss eigentlich häufiger vor die Kamera und traut sich aber nicht.
Ja.
Jetzt hast du ja aber auch auf der anderen Seite ja nicht nur dein Buch, mit dem man von deinen Erfahrungen, von deinem Wissen profitieren kann. Du bietest ja auch Workshops an.
Ja,
Die
im Moment ja.
laufen direkt über dich oder wie kommt man an so einen Workshop und was lernt man da? Und erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, was da passiert und inwiefern es dem Besucher hilft, besser zu werden und vielleicht auch was, ob sich's inhaltlich von einem Buch unterscheidet. Lerne ich da die gleichen Dinge?
Also, ich biete eigentlich fast ausschließlich über die Fujifilm School Workshops an. Man kann mich auch einzeln buchen. Da richte ich mich natürlich dann voll und ganz auf diese Einzelperson. Termine sind im Moment tatsächlich nicht unbedingt zu haben dafür, aber Fujifilm School. Da gibt es wieder was und da sind wir dann im September in einem Eisenbahnmuseum mit Hunden. Und klar könnte man sich auch immer ein Buch kaufen, wenn du so willst, aber ich glaube, dieses gemeinschaftliche Fotografieren, das ist das Schöne für die Leute. Ich will immer, dass sie besonders viel lernen, und quatsche auch immer ganz schön viel Infos und das, aber letztendlich ist es den Leuten wichtig, wirklich gemeinsam zu fotografieren, zum Beispiel. Und es ist einfach so ein bisschen so ein Erlebnis. Ich finde es immer schwierig, einfach nur irgendwelche Kulissen zu präsentieren und zu sagen, drückt mal ab. Bei mir ist es wirklich eher Wissensvermittlung viel. Ich halte immer nichts davon, dass alle mit denselben Bildern nach Hause kommen. Gut, die Leute haben dann ein Erfolgserlebnis, wenn du denen irgendwie einen wunderschönen Hund in wunderschöner Kulisse bei perfektem Sonnenuntergang präsentiert hast. Aber dann haben sie nichts gelernt, wie ich finde. Und ja, das ist immer. Es gibt halt Leute, die sind einfach ganz gerne mal unterwegs und hören sich dann an, wie andere Fotografen das machen und andere lesen ein Buch. Also ich finde, also ich habe es nur gelernt durch wirklich selber fotografieren. Ich habe auch viel gelesen und YouTube-Videos geguckt, ja. Auf die Workshops kommen viele Leute, die halt auch noch viel recht grundlegende Fragen haben, was ja völlig in Ordnung ist. Und so ist man da halt auch viel noch mit an der Vermittlung dieser grundlegenden Sachen, welche Verschlusszeit bei Hunden in Aktion das Beste sind, Tipps und Tricks zu solchen Dingen.
Trennst du die Termine, in denen du einfach sagst, wir machen einmal einen Workshop, wo es um so ein, ich nenne es jetzt mal so ein Hundeporträt geht, oder Outdoor? Sind es getrennte Workshops oder machst du in deinen Workshops beide Themen?
Ja, also es sind unterschiedliche Themen. Es ist zumeist draußen Fotografie. Der Scherz ist, das glaubt mir mal keiner, aber es ist so, ich weiß nicht viel über Studiotechnik. Ich stelle den Blitz an, der funktioniert, damit basta. Das Wichtige für mich ist das Tier und dass ich meine Kamera bedienen kann. Und deshalb gebe ich keine Workshops für Studiofotografie, weil das, was ich über die Technik erzählen könnte, das ist in 10 Minuten durch. Das kann ich auch in dem anderen Workshop mal kurz erzählen, wenn es interessiert. Und das eigentlich Wichtige, das kann man viel besser draußen mit viel mehr Infos. Und so sind die Workshops für draußen. Und es gibt einen Workshop zum Beispiel für Hunde in Aktion. Der war jetzt letzte Woche. Oh Gott, vor 4 Tagen tatsächlich. Zeitgefühl null. und dann gibt es Porträtworkshops. Und da habe ich so ein paar, so Themen jetzt Eisenbahnmuseum und in der Schäferei. Da sollte es, das wird es wohl erst wieder nächstes Jahr geben, aber da geht es dann so um Reportagefotografie. Ja, sowas.
Die Kurse finden wir bei der Fujifilm School.
Ja. Ich glaube, im Moment ist das Einzige, was noch akut ist, was noch dieses Jahr angesetzt ist, das mit dem Eisenbahnmuseum.
Okay. Und ist da noch was frei im Moment?
Ja, kann man sich noch anmelden. Im September, ich weiß aber das Datum nicht so auswendig.
Der September kommt jetzt eh schneller als geplant und die Episode darf ja auch zeitlos sein. Also wenn man nach September reinhört, dann findet man vielleicht schon die nächsten Termine bei der Fujifilm School.
Nächstes Jahr gibt es wieder mehr, das ist wahr.
Super. Und bis dahin gibt es dann vielleicht auch das ein oder andere Video von dir. Wo auch immer.
Ja.
Wenn du dich, was hast du denn geplant, wenn du dich vor die Kamera setzen willst? Ist es dann YouTube oder ist es dann ein Kurs, den man bei dir dann kauft? Hast du da schon Ideen,
also
die du teilen möchtest?
Nee, also im Moment ist es eigentlich eher sowas, also das, was ich Ewigkeiten machen wollte und was ich auch selber dringend brauche, ist, dass ich ein Video habe, wo ich genau erkläre, welche Kamera ich und mehr oder weniger welches Objektiv ich für was verwende, weil ich kriege jeden Tag Zuschriften, was benutzt du, und dann schreibe ich das immer und ich habe auch irgendwo in einem Blogpost mal was geschrieben, aber das ist halt alles irgendwie nicht so dasselbe. Und wenn ich dann halt so ein YouTube-Video einfach nur verlinken könnte, wäre das mir schon allein eine enorme Arbeitserleichterung, wenn ich diese Anfragen bekomme. Und da sage ich dann halt dann genau, was ich für was verwende. Zum Beispiel.
Großartig. Und ich glaube auch sogar noch andersrum formuliert, dass dieses Video auch noch mehr Leute auf dich und deine Arbeit aufmerksam machen wird.
Ja, das kann sein, das kann sein.
Also in beiden Richtungen sicherlich eine gute Sache. Aber das kannst du doch diese Woche planen und nächste Woche. Also Anfang nächster Woche drehst du es und dann geht es Ende nächster Woche online.
Okay, ich brauche dich als meinen Motivationscoach. Das brauche ich echt, mache ich auch.
Ich brauche das manchmal auch, aber es ist ja nicht so schwierig und ich merke das auch immer, wenn Fujifilm kommt und mach mal ein Reel für uns. Dann denkst du, könnte man schon machen. Ne? Ja, und wir brauchen das in 2 Wochen. Ja, und zack, habe ich in 2 Wochen ein geiles Video gemacht. Genau. Denkst du, hey, du Trottel, warum machst du das eigentlich nur, wenn jemand sagt, mach es?
Genau.
Hättest du schon lang machen können, ja?
Na klar, es ist schlimm. Ich bräuchte wirklich, ich habe so viele Sachen da liegen, wo ich denke, Mann, jetzt mach das endlich. Und ich mach's nicht, wenn keiner wirklich akut sagt, das hätten wir aber gerne.
Man braucht manchmal diesen Zeitdruck auch. Ja. Das ist so. Ich verstehe das. Ist komisch, aber ist so. Aber du hast natürlich auch eine riesen Followerzahl und das ist natürlich auch schön, weil die wollen ja auch was von dir sehen.
Ja.
Und die freuen sich ja alle ein Loch im Bauch, wenn sie was von dir hören und sehen und ein bisschen behind the scenes mitbekommen. Das ist doch eine tolle Sache. Mach. Ja. Magst du vielleicht den ein oder anderen Tipp, Trick, Idee oder Inspiration teilen mit unseren Zuhörern, von denen du sagen würdest, das ist einfach umzusetzen und damit werden deine Bilder besser? Gibt es vielleicht so ein ein, zwei oder wie viele auch immer Dinge, die du mitgeben kannst, die helfen, wenn man mit Hunden fotografiert.
Ja.
Das kann was Technisches sein, das kann was die Interaktion betrifft, das kann eine Kamerathematik sein, was auch immer dir einfällt.
Ja, also man sollte seine Kamera bedienen können und nicht erst, wenn der Hund schon da sitzt, viel an der Kamera rumfummeln, denn der Hund muss Spaß dabei haben. Und der kriegt bei mir hier Belohnung wie nichts Gutes. Ich sagte meinen Modellen, wie großartig sie sind. Ich halte so ein gewisses Energielevel aufrecht, an Spannung für das Tier. Und das ist so ein bisschen das A und O in gewisser Weise, dass man das Tier nicht langweilt, sondern wirklich ein richtiges Ereignis daraus macht. Und dann, dass man halt auch runtergeht, wirklich auf die Ebene des Tieres und nicht zu faul ist und mit dem Tier interagiert und ja, dann so richtig Persönliches versucht zu gestalten, einen interessierten Gesichtsausdruck einfängt mit Geräuschen. Da darf man sich auch nicht zu, das darf einem nicht zu peinlich sein. Ich mache dann da im Park irgendwelche seltsamen Geräusche. Wenn die Hunde so cool sind, dass sie schwer zu beeindrucken sind, dann quietsche ich da los, dass die interessiert in meine Richtung und in die Kamera schauen. Und sie kriegen Leckerlis und gute Worte und ein Spiel. Und zum Schluss denken die, ich habe eine Vollmeise und nehmen mich auch nicht mehr ganz für voll, weil sie, also wirklich, manche werden richtig ein bisschen frech, weil ich die nur zuballere mit tollsten Sachen. Ja. Aber sie hatten ihren Spaß und ich habe meine Bilder.
Ja, krass. Das ist total verrückt, weil das erinnert mich jetzt, und das ist vielleicht auch ein bisschen abstrakt für manche, das erinnert mich genau daran auch, wie ich Menschen fotografiere.
Ja.
Und ich sag auch immer so zum Spaß, ein Hund ist auch nur ein Mensch. Also es ist ja schon so, dass du immer in so einem Bild bei Menschen, und ich denke bei Hunden eben auch, genau siehst, wie war die Stimmung. Und wenn der Gegenüber keinen Bock hat und du es nicht schaffst, ihn aufzulockern und ihm das rauszukitzeln, was das Bild ausmacht, dann kannst du technisch so gut sein, wie du willst. Das bringt dir alles nichts.
Ja, absolut.
Und dass die Technik Nebensache ist. Ja. Das ist ganz wichtig, dass du die volle Aufmerksamkeit auf deinem Motiv hast.
Ja.
Und wenn die Kamera einmal eingestellt ist, dass du dann auch die Finger davon lässt. Einfach nur guckst, dass du, dass ein Leben drin ist. Also ganz, ganz toller Tipp, weil das ist, finde ich, auch wirklich eins der kleinen Geheimnisse, die den größten Effekt haben.
Ja, und eine Sache vielleicht noch, mit Tieren kann es ja auch mal echt richtig stressig sein und nicht so laufen, wie man es will. Und wenn man dann den Besitzer da hat und der merkt dir an, dass es nicht so läuft, wie du das gern hättest, das ist fatal. Egal, wie schlecht es laufen sollte, und du denkst, oh mein Gott, was ist das für ein anstrengendes Tier? Das gibt's ja. Man muss immer so tun, als wenn es das großartigste Tier ist, das du jemals vor der Kamera hattest und es läuft super. Da musst du natürlich, also das darf natürlich nicht falsch rüberkommen, sondern das muss wirklich ehrlich rüberkommen, weil damit steht und fällt es. Und das muss man auch ein bisschen lernen, weil man zu Anfang vielleicht ein bisschen nervös ist und die Besitzer sofort nervös werden, wenn die auch nur den Hauch des Eindrucks bekommen, dass du gerade nicht weißt, was man machen kann. Ich, egal wie sehr sich das Tier daneben nimmt, okay, es sollte jetzt nicht gerade Passanten beißen, aber das sollte man im Vorfeld vermeiden, dass das passieren kann. So manchmal bin ich auch, da denke ich, oh mein Gott, das Tier raubt mir den letzten Nerv, aber nein, das ist das süßeste Tier, das ich jemals hatte, sozusagen. Also jetzt, wie niedlich ist er. Das macht dann auch ganz viel aus, weil du auch die Besitzer voll und ganz auf deiner Seite haben musst. Sonst.
Ja, du bist ja als Fotograf, bist du eigentlich Entertainer.
Ja.
Viel mehr, als du Fotograf bist.
Dompteur. Was weiß ich,
Psychologe.
Mal. Ja.
Und Mädchen für alles.
Ja.
Aber ist richtig, ja. Man kann, und das kannst du bei Menschen auch, wenn du Menschen vor der Kamera hast und du selber mit irgendwas vielleicht kämpfst, vielleicht eine Einstellung oder die Bilder kommen nicht am Rechner an oder weiß auch immer. Man darf nie den Eindruck vermitteln, dass irgendwas nicht klappt oder dass irgendwas schlecht läuft. Immer ja. easy bleiben, sagen, hey, statt dass ich sage, verdammt, es funktioniert nicht, sage ich, du, ich brauche noch 2 Minuten, hier noch was einzurichten. Mhm. Ja, und ich kenne das. Ja, man muss vieles gleichzeitig sein und nebenbei noch Fotos machen.
Ja. Oder wenn man nur auf den Bildschirm guckt und sagt, aha, obwohl man gerade irgendwas ganz anderes, die Leute beziehen es auf sich und denken, oh mein Gott, ich sehe scheiße aus.
Genau, richtig. Genau, und das kann dir so schnell passieren, dass du eine Unsicherheit vermittelst, die aber gar nicht an die Stelle gehört, weil du gar nicht was völlig anderes gemeint hast. Ja? Sagst, ah, scheiße, ich habe noch die falsche Filmsimulation drin und du sagst, oh, wie sieht denn das aus? Und derjenige, der vor der Kamera steht, wie, oh, was habe ich falsch gemacht? Ja. Ja. Kleinigkeiten, das lernt man im Laufe der Zeit.
Ja.
Ja, spannend. Aber du kannst dir auch nichts anderes vorstellen, oder? Thematisch.
Nee, nicht so wirklich.
Was würdest du denn fotografieren, wenn es nicht Hunde oder Tiere wären?
Also Menschen schon auch. Also ich habe immer sehr, sehr gerne Familien fotografiert. Und das habe ich irgendwann, also ich habe es gar nicht ganz eingestellt. Das Lustige ist, ich habe wirklich Familien, die jedes Jahr zu mir kommen. Sind jetzt nicht viele, sind so eine Handvoll maximal, aber seit Jahren schon, wo die Kinder klein waren. Und das geht so lange, bis sie das Haus verlassen tatsächlich. Das sind Freunde geworden sogar schon teilweise. Und das, aber ich habe vor, also während Corona, da habe ich aufgehört, Menschen in größerem Umfang zu fotografieren. Und das fand ich eigentlich immer so ganz nett. Das kommt drauf an. Also Hochzeiten sind nichts für meine Nerven. Ich war immer nur froh hinterher. Hochzeiten könnten ganz toll sein.
Schön, dass vorbei ist.
Ja, man muss auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Also Hochzeiten bieten einem schon ganz tolle Motive, wie ich finde, wenn man nicht gerade Gruppenfotos machen muss, was also wirklich eine Tortur ist. Oder das kann aber auch lustig sein. Es kommt ganz auf die Gesellschaft an. Ne? Wenn die Leute lustig drauf sind, kann es sehr lustig sein. Aber so manch Menschenfotografie könnte ich mir auf jeden Fall nochmal wieder vorstellen. Oder auch einfach nur ganz einsam in der Pampa und Landschaften fotografieren. Aber das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, das beruflich zu machen. Das habe ich also einfach nur als Hobby und als Entspannung.
Ja, ich glaube auch bei Landschaften, wenn du wirklich auf Landschaften fokussiert bist, ist es auch schwieriger, das zu monetarisieren, weil die Landschaft beauftragt dich ja nicht, dass du ein Bild von ihr machst und ein Hundebesitzer halt schon und eine Familie braucht auch Bilder. Also ich glaube, dass da die Businessseite im Landschaftsbereich, stelle ich mir jetzt schwieriger vor. Ich meine, mach gerne Landschaften und viel, aber es ist immer, ich finde es immer einfacher, für einen bestimmten Job gebucht zu werden, als ein schon existierendes Bild zu verkaufen.
Ja. Also es habe ich mich also noch nicht mit beschäftigt, aber ich stelle mir das auch schwierig vor. Es gibt ja so YouTuber, die schon manchmal, oder Instagrammer, die schon manchmal so einen richtig tollen Job zu haben scheinen, aber ich glaube, das ist nochmal richtig auch eine Ansage, was die Zeit angeht und du musst völlig unabhängig sein und reisen können wie nichts Gutes und auch ein super, super guter Selbstdarsteller sein und das ist alles nicht so mein Metier.
Man muss nicht in allem gut sein. Nee. Überhaupt nicht. Also das zu finden, was einen wirklich erfüllt und die Zeit oder einen Großteil seiner Zeit damit verbringen zu dürfen, ist ja auch ein Geschenk. Und ich glaube, das ist genau das, was man auch bei dir sieht, wenn man deine Bilder durchschaut. Und was auch dafür, warum du auch so viele Follower hast und so viele Veröffentlichungen und Cover und mein Gott, du weißt du, wie viele Cover du hattest? Hast du mal gezählt?
Also ich speichere das durchaus ein bisschen und also es sind auf jeden Fall irgendwas so im Schnitt 6, 7 pro Jahr und seit 10 Jahren oder so.
Eieiei.
Also Pi mal Daumen.
Ja. So. Das ist ordentlich.
Ja, ich verkaufe mehr Bilder als Cover als irgendwelche Bilder in Innenteilen von Büchern zum Beispiel, weil in Innenteilen.
Ist doch richtig so.
Ja, aber in Innenteilen, da holen sie sich Bilder halt aus Bildagenturen, also Adobe Stock oder was weiß ich. Aber fürs Cover wollen sie dann halt häufig irgendwas, was sie irgendwo gesehen haben. Und
Da wollen
genau
sie was
das.
Gescheites.
Ja. Und ich finde es halt auch mal, was ich auch mal toll finde an der Sache, ist, die Besitzer der Hunde, die freuen sich ein Loch in den Bauch, wenn sie dann so ein
Ja.
Magazin oder ein Buch mit ihrem Hund drauf haben. Also das freut
Ja,
mich
das
auch immer
glaube
sehr.
ich. Das glaube ich dir sofort. Großartig. Ja, das ist ein schönes Gefühl, wenn man sein Bild dann in der Öffentlichkeit irgendwo sieht, in einem
Ja.
Buch, in einem Zeitungsgeschäft oder ja, für dich ja auch noch in einem Buchladen,
Ja.
dann dein eigenes Buch zu sehen. Toll. Elke, es war sehr interessant, was du alles mit uns geteilt hast. Danke für deine Zeit, für deine Einblicke in deine Arbeit. Gibt es noch
Gern
was,
geschehen.
was du gerne loswerden oder teilen möchtest?
Oh je, irgendwelche Weisheiten.
Überfallfrage.
Ja.
Steht was an, wo du gerne einladen möchtest vielleicht? Oder vielleicht wollen wir
Schaut
deinen
mal auf
YouTube-Channel nochmal erwähnen.
mein YouTube-Channel, den ich bisher sehr
Oh,
stiefmütterlich
jetzt bald
behandelt
ganz viel
habe,
kommt.
ganz demnächst ganz viel. Da könnt ihr auf jeden Fall mal schauen, weil ich da ein kleines Video gemacht habe über meine Fahrt, über meine, die paar Tage, über diese Arbeit da in dem Tierheim in Spanien. Da bin ich gerade auf meinen Kanälen sowieso und bewerbe das und dann schaut euch da mal an, was die da für tolle Arbeit leisten. In der Dogs, im Dogs-Magazin gab es einen Bericht und den werde ich sicherlich auch irgendwann irgendwo zeigen können. Im Moment ist die Zeitung gerade zu kaufen. Und ja, über Galgos del Sur, die habe ich begleitet und die liegen mir am Herzen, weil die da auch Aufklärungsarbeit in Spanien machen, damit sich im Kern was ändert vor Ort in der Situation der Hunde.
Großartig. Ich habe es gerade vor mir, ich habe es auch schon gesehen, ich habe es gerade aber auch nochmal gesucht. Also man findet dich ja auf YouTube auch direkt mit deinem
Ja.
Namen. Da muss man jetzt nichts, ist nicht schwierig, dich zu finden.
Ja, und ab nächste Woche gibt es dann auch noch ein neues Video.
Genau, nächste Woche gibt es das neue Video. Ich werde gucken. Und es
Ja.
ist schon auch, ja, ist einfach schön, auch nochmal ein Bewegtbild, ein Gesicht dann dazu zu haben. Wenn man dich jetzt nur hören kann, dann kann man dort auch nochmal wirklich gerade, ich habe es gerade hier vor mir am Laufen. Das ist schon was anderes, über dieses Thema Tierschutz zu sprechen, als das zu sehen, wie es da vor Ort aussieht und was das für die Tiere bedeutet,
Ja.
da aufgenommen zu werden.
Ja.
Ja, sehr wichtiges Thema. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag erstmal und jetzt steht Gassi an, oder? So
Ja,
mittags?
das stimmt. Um eins so,
Ja,
Pi mal Daumen.
um eins.
Ja.
Naja. Ja, wenn man es
Jetzt
verpennt,
schlafen
dann
sie.
steht irgendwann der Hund neben dir und sagt, was ist jetzt? Geh mal, oder?
Ja, muss man bei dem Alter auch fix sein, sonst.
Ja, okay. Ja, aber dann haben wir doch
Okay.
eine perfekte Zeit gesucht, wo niemand raus muss jetzt
Ja,
von uns
genau.
beiden.
Ich danke dir für die
Großartig.
Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Wir sehen uns spätestens auf irgendeinem Fujifilm-Event wieder.
Ja, okay, super.
Mach's gut, danke dir.
Ciao, ciao.
Tschüss. Und schon sind wir am Ende einer weiteren Episode von Coffee and Cameras angekommen. Ich hoffe, du konntest inspirierende Ideen und praktische Tipps mitnehmen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann unterstütze mich bitte, indem du ihn abonnierst und auf Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung hinterlässt. Deine Unterstützung ist unglaublich wertvoll für mich und hilft mir, noch mehr Inhalte für dich zu produzieren. Besuch doch auch meinen YouTube-Kanal und folg mir auf Instagram. Ach ja, wenn du möchtest, abonniere auch meinen Newsletter, um keine Updates zu verpassen. Ich freue mich schon drauf, dich beim nächsten Mal wieder zu begrüßen, wenn wir wieder tief in die Kunst der Fotografie eintauchen. Erzähl doch gerne auch deinen Freunden von diesem Podcast. Liebe Grüße und bis bald.